Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Guten Morgen, am Mikrofon begrüßt Sie Susanne Fritz. Herzlich willkommen zu unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Heute haben wir folgende Themen für Sie. Religion als Brandbeschleuniger. In Indien sind gestern die Parlamentswahlen zu Ende gegangen. Immer wieder hat es in den vergangenen Wochen Gewalt zwischen Hindu-Nationalisten und Muslimen gegeben. Und es geht bei uns um Priester aus Indien in Deutschland. Wie sich die katholischen Geistlichen in der deutschen Gesellschaft zurechtfinden und welchen Preis sie für ihren Einsatz in Deutschland zahlen. Gestern gab es noch einmal lange Schlangen vor den Wahllokalen in Indien. In der größten Demokratie der Welt sind nach 6 Wochen die Parlamentswahlen zu Ende gegangen. Erste Ergebnisse werden am Donnerstag erwartet. Seit Beginn der Wahlen im April hat es immer wieder Straßenkämpfe und Gewalt zwischen Hindus und Muslimen gegeben. Also den Anhängern der hindu-nationalistischen BJP und denen der Opposition. Nach Ansicht von Beobachtern haben vor allem die Hindu-Nationalisten die Religion als Brandbeschleuniger missbraucht und Stimmung gegen die Muslime gemacht. Doch schon vor den Wahlen gingen Hindu-Nationalisten gewaltsam gegen Muslime vor und versuchten, die Religionsfreiheit einzuschränken. Horst Blümel war für uns in Indien unterwegs.
Seit der letzten Wahl 2014 regiert die nationalistische Bharatiya Janata Party, die BJP. Zum ersten Mal nach 30 Jahren erhielt eine Partei die absolute Mehrheit. Die BJP-Politikerin Maneka Gandhi auf einer Veranstaltung nach Beginn der aktuellen Abstimmung.
Ich gewinne die Wahl nur durch die Unterstützung der Wähler. Und es wäre nicht gut, wenn Muslime mich nicht wählen würden. Aber auch ohne ihre Stimmen werde ich die Wahl gewinnen. Jedoch bin ich nicht bereit, ohne eine Gegenleistung etwas für sie zu tun. Wenn Muslime mich dann später nach Jobs fragen, nun, dann kann ich ihnen auch nicht weiterhelfen.
Maneka Gandhis Rede hat nicht nur unter den Muslimen im Land Empörung ausgelöst, auch von Politikern der anderen Parteien gab es heftige Kritik. Akademiker sind allerdings mit ihren Äußerungen zur Politik zurückhaltender geworden.
Einige Leute sind angegriffen worden, nur weil sie eine andere Meinung hatten als die regierenden Politiker. Das waren Menschen, die sich objektiv geäußert haben und keiner Partei nahestanden.
Sagt der Historiker Raziuddin Akil von der University of Delhi.
Solche Leute müssen Freiheiten genießen, damit unsere Gesellschaft richtig informiert wird und nicht nur politische Propaganda zu hören bekommt. Aber neutrale politische Beobachter sind in unseren Institutionen und in der Öffentlichkeit attackiert worden. Das ist völlig inakzeptabel.
This is unfortunate and this is unacceptable.
Seit der Regierungsübernahme der BJP vor 5 Jahren ist es nicht nur zu Angriffen gegen regierungskritische Personen gekommen, sondern auch Bauern, die Handel mit Kühen betreiben, sind ins Visier radikaler Hindu-Nationalisten gelangt. Da die Kuh im Hinduismus heilig ist, stoppten sogenannte Kuhbeschützer immer wieder Transporte mit Kühen, zogen die Fahrer aus dem Führerhaus und verprügelten sie. Einige verletzten sie so schwer, dass diese Menschen starben. 2015 forderte der Regierungschef des Bundeslandes Haryana, ein Minister der BJP, die in Indien lebenden Muslime auf, den Verzehr von Rindfleisch einzustellen. Im gleichen Jahr lynchte ein Mob den 52-jährigen Mohammed Aklak in einem Vorort der indischen Hauptstadt. Man hatte ihn beschuldigt, Rindfleisch in seinem Kühlschrank aufzubewahren. Seitdem sind fast 50 Menschen gestorben, die von den Hindu-Nationalisten angegriffen wurden.
Das Gesetz muss für alle gleich sein. Niemand darf aufgrund seiner Religion benachteiligt werden. Auch Minderheiten müssen die gleichen Rechte haben. Wenn man allerdings den Muslimen verbieten will, Rindfleisch zu essen und Lynchjustiz durchgehen lässt, dann sind die Verfassung und das Gesetz wirklich nichts wert. Und wenn ein Mob einfach die Gesetze missachten kann, wie ist es dann um die Autorität des Staates bestellt?
If law and order is taken into the hands of a mob, what is the authority of the state then doing?
Auch 1992 war die Polizei machtlos, als militante Hindus in Ayodhya die Babri-Moschee innerhalb weniger Stunden zerstörten. Danach kam es zu gewalttätigen Ausschreitungen im ganzen Land, bei denen über 2000 Menschen starben, vor allem Muslime. Dort, wo die Moschee stand, soll vor 60.000 Jahren der Hindu-Gott Rama zur Welt gekommen sein. Hier soll ein Rama-Tempel entstehen, fordern Politiker der BJP und Hindu-Nationalisten immer wieder. Der oberste Gerichtshof muss aber erst ein Urteil fällen, da sowohl Muslime als auch Hindus den Platz für sich beanspruchen. Ende November des vergangenen Jahres demonstrierten 200.000 Hindus in Ayodhya und anderen Orten für den Bau des Hindu-Tempels. Die Schriftstellerin und Aktivistin Urvashi Buthalia.
If there had been the political will to create a peaceful society, they could have done so.
Wenn unsere Politiker an einem friedlichen Miteinander interessiert wären, hätten sie das schon längst erreichen können. Aber sie haben versagt und wir müssen nun damit leben. Und wenn der politische Wille nicht da ist, jedem die gleichen Rechte einzuräumen, wird sich auch an der Situation derer, die seit langem unter Benachteiligung leiden, nichts ändern.
In Indien sind 80% der Bevölkerung Hindus und 14% Muslime. Die meisten Hindus haben Vorurteile gegen ihre muslimischen Mitmenschen im Land. Sie seien in der Mehrzahl aggressiv, würden heimlich zu Pakistan halten und auch zu viele Kinder kriegen. Und Politiker zeigen kein Interesse, diese Meinung korrigieren zu wollen. Im Gegenteil. Der Hindu-Priester und Regierungschef von Uttar Pradesh, Yogi Adyanath, hat den Begriff Love Jihad geprägt. Damit prangert er an, dass Muslime Frauen anderen Glaubens heiraten und dass diese Frauen zum Islam übertreten müssen.
There are so many stereotypes that Hindus have about Muslims in this country.
Was Muslime angeht, gibt es unter Hindus eine ganze Menge von Klischeevorstellungen. Der Wahrheit halber muss man aber sagen, dass Muslime hierzulande schon seit langem nicht mehr durch Aggressionen aufgefallen sind. Die einzige Ausnahme stellen die Unruhen dar, die sich 1992 in Bombay, dem heutigen Mumbai, zugetragen haben. Und da kamen die Urheber des Ganzen, fanatische Muslime mit indischen Wurzeln, aus Arabien. Und von dort stammte auch das Geld, mit dem die damaligen Angriffe finanziert worden sind.
Kurz vor Beginn der Wahl des neuen Parlaments ging in Uttar Pradesh das größte religiöse Fest der Welt zu Ende. Nach Prayagraj, dem ehemaligen Allahabad, kamen Millionen Hindus, um im heiligen Ganges ein rituelles Bad zu nehmen, das sie von ihren Sünden befreien soll. Dieses Fest, die Kumbh Mela, finanzierte die Bundes- und Landesregierung. Für Yogi Adyanath war die Kumbh Mela das wichtigste Projekt nach seinem Amtsantritt. Auf dem Fest sangen Hindu-Priester und religiöse Führer Loblieder auf Premierminister Narendra Modi und Yogi Adyanath für die beste Kumbh Mela aller Zeiten. Sie riefen die Gläubigen auch dazu auf, die Regierungspartei BJP bei der nächsten Wahl zu unterstützen, damit der Rama-Tempel in Ayodhya endlich Wirklichkeit wird.
They are trying to win elections in a country where joblessness is on the rise.
Statt neue Jobs zu schaffen, wie Narendra Modi es versprochen hat, ist die Zahl der Arbeitslosen noch gestiegen. Und in dieser Situation versucht die BJP erneut, die Wahlen zu gewinnen. Knapp 40% der indischen Bevölkerung ist jung, will arbeiten und sich engagieren. Die meisten der jungen Leute sind Hindus. Sie finden keine angemessene Arbeitsstelle, fühlen sich diskriminiert und lassen sich somit auch leicht aufwiegeln.
The one thing that you can do is make them feel a sense of you are being discriminated against.
Rahul Gandhi, der Vorsitzende der National Congress Party. Er ist der schärfste Konkurrent um das Amt des zukünftigen Premierministers.
Muslime haben immer die Kongresspartei und auch die kommunistischen Parteien unterstützt. Diese Parteien bekennen sich zur Trennung von Religion und Staat. Die BJP gerät da in Schwierigkeiten, wegen der Lynchmorde, dem Schlachtverbot von Rindern und anderer Begebenheiten. Es mag durchaus sehr gute BJP-Kandidaten geben, die Zuspruch von Muslimen bekommen. Aber da diese Partei immer mal wieder eine sehr aggressive Position gegen Muslime einnimmt, wird sie wohl kaum Stimmen von dieser Religionsgruppe bekommen.
You know, of the BJP kind of proposition, especially the aggressive positions that take from time to time.
Varanasi, die heilige Stadt am Ganges, war vor kurzem Ziel des Premierministers. Am Ufer des Ganges führte Narendra Modi in Anwesenheit von Priestern und vielen Anhängern ein hinduistisches Ritual durch. Um den Ganges geht es auch den Demonstranten, die seit Ende Januar in Neu-Delhi protestieren. Sie wenden sich gegen Pläne der Regierung, Dämme im heiligen Fluss zu errichten.
The Ganga very spiritual from ancient times onward.
Die Ganga spielt in unserer Religion traditionell eine große Rolle. Der Fluss stellt für Abermillionen von Hindus eine Göttin dar. Und unsere Politiker wollen unsere Göttin zerstören, indem sie ihren Lauf behindern. Unsere Regierung besteht aus Heuchlern, die sich als religiös bezeichnen und korrupt sind. Diesen Menschen stellen wir uns mit aller Kraft entgegen.
Gestern sind in Indien die Parlamentswahlen zu Ende gegangen. Horst Blümel berichtete über die Rolle der Religion bei der Abstimmung.
Immer weniger katholische Männer in Deutschland wollen Priester werden. Offenbar hat der Beruf für viele Katholiken an Attraktivität verloren. Manche machen dafür neben den immer umfangreicheren Aufgaben auch das Zölibat verantwortlich. Und Frauen ist das Priesteramt ja nach wie vor verwehrt, trotz der immer lauter werdenden Forderungen. So fehlen der katholischen Kirche in Deutschland bis zum Jahr 2030 schätzungsweise etwa 7000 Geistliche, um alle Stellen für Priester zu besetzen. Deshalb greifen viele deutsche Bistümer auf Priester aus dem Ausland zurück. Häufig kommen die Geistlichen aus Indien. Doch nicht immer ist der Einsatz problemlos. Simon Berninger hat sich in einem Priesterseminar in Indien umgehört.
This is our family.
Die Priesteramtsanwärter im Oriens College geben alles, um ihren Besuchern aus Deutschland einen würdigen Empfang zu bereiten. Tep Quatilo ist einer von ihnen. Der 29-Jährige trägt ein schickes Hemd und Jeans. Die Haare sind gestylt. An seine Herkunft aus dem indigenen Volk der teils christlich gewordenen Rengma erinnert nichts mehr. Deren Glaubensleben will er später als Priester stärken. Er hat nicht vor, nach Deutschland zu gehen. Wir haben viel davon gehört. Auch unsere Bischöfe schicken ja Priester ins Ausland. Aber ich persönlich will später nicht nach Deutschland. Ich will Priester für meine Leute werden, in den entlegenen Gebieten hier im Nordosten, wo ich wirklich eins sein kann mit den Gläubigen aus meinem Stamm. Aber es hängt natürlich alles von meinem Bischof ab. Ihm würde sich Tep Kwatilo im Zweifel auch nicht widersetzen, wenn er ihn doch nach Deutschland schicken würde. Immerhin sei es dann der Wunsch des Bischofs, dem er am Tag seiner Priesterweihe Gehorsam schwören wird. Wenn mich mein Bischof ins Ausland schicken würde, wäre das wohl ziemlich hart für mich. Aber ich würde es als Herausforderung sehen. In das gemeinsame Priesterseminar der 15 Bistümer in Indiens Nordosten ist Bambergs Erzbischof Ludwig Schick gekommen, mit einer Delegation des Hilfswerks Missio Deutschland. Stippvisite in einer Region, in der die Bistümer ohne Kirchengelder aus Deutschland deutlich ärmer wären. Das Erzbistum Bamberg gab beispielsweise finanzielle Unterstützung für das Oriens College. Dessen Seminaristen gibt der oberfränkische Erzbischof bei seinem Besuch mit auf den Weg.
I wish you a good, joyful priesthood. We need priests continue.
Wir brauchen Priester, sagt Ludwig Schick. Er mag dabei auch an den Priestermangel in Deutschland denken. Im Nordosten von Indien, wo sich der Katholizismus erst durch europäische Missionare im 19. Jahrhundert verbreitet hat, mangelt es dagegen nicht an Berufungen, sagt der Leiter des Oriens College, Regens Kuriakose Pohovatumkudi. Seit fast 40 Jahren gibt es das Seminar inzwischen. Und in dieser kurzen Zeit haben mehr als 700 Priester das Seminar durchlaufen. Zurzeit haben wir 86 Seminaristen. Das ist eine ganze Menge. Schließlich sind wir Christen hier eine Minderheit, gerade mal etwas mehr als 2%. In Deutschland sind die Christen dagegen in der Mehrheit. Es gibt aber immer weniger Priester. Für Erzbischof Ludwig Schick ist deshalb klar.
Ich hätte gerne in Deutschland mehr, aber ich denke, wir müssen eine globale Welt werden. Wir sind eine globale Welt, auch der gegenseitigen Solidarität. Von daher denke ich, ein Teil, ein paar Priester von Indien sollen auch nach Deutschland kommen. Mir wäre es auch recht, wenn wir welche hätten, die nach hier kommen könnten, was wegen unserem Mangel im Augenblick nicht so möglich ist.
Dafür mangelt es der Kirche hierzulande nicht an Geld, mit dem sie sich ihrerseits solidarisch zeigen kann, wenn Priester aus Indien nach Deutschland kommen. Eine längst gängige Praxis, auch im Erzbistum Bamberg. Dort sind derzeit 25 indische Geistliche im Einsatz und deren Heimatbischöfe profitieren davon.
Wir zahlen die Gehälter entsprechend unseren Gehaltstabellen und die machen untereinander aus 10%, 15%, die sie davon an ihre Diözesen abgeben. Und ich würde das auch nicht negativ sehen, denn dieser Austausch von Priestern ist ja auch quasi ein gewisses Reverse-Programm. Denn die werden gesendet, auch um dann die Missionswerke hier zu unterstützen. Davon bauen dann die Diözesen, Schulen, die Schwestern, Hospitäler etc.
Bei rund 4.000 Euro brutto liegt das Einstiegsgehalt eines Priesters in Deutschland, das demnach auch die Priester aus Indien bekommen. Wie viel sie davon an ihren Heimatbischof abgeben, sei kein Vertragsgegenstand, sagt auch Alois Moos vom Bistum Speyer. Dort hat sich der Leiter der Personalförderung für die derzeit 19 Geistlichen aus Indien eingesetzt, die das Bistum aktuell beschäftigt.
Ob die Priester etwas abgeben müssen, ob sie das freiwillig tun und wie viel das ist, da halten wir uns raus. In den Verträgen steht nichts drin, mit guten Gründen. Wir könnten diese Verträge nie kontrollieren. Wir würden die Beziehung dadurch zu einer reinen Geschäftsbeziehung machen. Und das wollen wir nicht. Für uns steht der pastorale Austausch im Mittelpunkt. Und dadurch wird auch ein Beitrag geleistet, Kirche als die eine Kirche zu verlebendigen, die ganz viele Gesichter hat.
Mit den wohlklingenden Absichten ist es auf Seiten der indischen Bischöfe jedoch so eine Sache. Denn wenn die deutschen Bistümer eben nicht festlegen wollen, wie viel die entsandten Priester nach Indien abgeben, dann nennen die indischen Bischöfe eben eine Summe. Und die kann sehr hoch sein. Gerüchten zufolge gibt mancher Priester sogar die Hälfte seines Monatseinkommens nach Indien ab. Alois Moos dazu.
Wir hatten leider eine Extremsituation, dass zwei Priester aus Indien bei uns geklagt haben, dass sie hier jetzt ausgebeutet werden, sodass es menschenunwürdig ist. Wir haben mit diesem indischen Heimatbischof ein sehr deutliches Wort geredet. Und nachdem das ausgesprochen war, hat sie ihr Bischof zurückbeordert. Wir hätten sie weiterhin eingesetzt, aber wir waren da ohnmächtig.
Denn die Priester aus Indien bleiben auch in Deutschland ihrem Heimatbistum rechtlich unterstellt. Seminarist Tep Quatilo hält wenig davon, dass deutsche Bischöfe auf indische Priester zurückgreifen und deren Heimatbischof obendrein noch Kapital daraus schlägt. Priester sein ist kein Beruf, bei dem es in erster Linie ums Geldverdienen geht. Ich finde, die deutschen Bischöfe sollten lieber für mehr Berufungen in ihrer Heimat sorgen. Wenn man nur schon mal gut über Priester spricht, führt das automatisch auch zu mehr Berufungen. Mit dieser Meinung steht Tep Quatilo im Oriens College nicht alleine da. Regens Kuriakosepo Watumkudi sagt, die Zahl der Berufungen in seiner Region hätten sich erst in den letzten Jahren auf ein auskömmliches Maß eingependelt. Und längst nicht alle Seminaristen blieben auch dabei. Nur auf Priester aus dem Ausland zu hoffen, ist keine langfristige Lösung. Wir haben derzeit stabile Priesterzahlen, ja. Aber trotzdem haben auch wir Probleme. Manchmal treten unsere Seminaristen aus, weil sie am Zölibat scheitern. Aber wir haben keinen Grund zu glauben, dass deshalb ein Priestermangel entsteht. Daher steht das Zölibat hier auch überhaupt nicht zur Diskussion. Das bestätigt auch Tep Quatilo. Er hält nichts davon, den Zölibat in der Hoffnung zu lockern, dass es dann auch mehr Priester gäbe. Berufung heißt auch, zum Zölibat berufen zu sein. Und man verpflichtet sich ja freiwillig darauf. Keiner wird gezwungen. Also da kann es gar keine Diskussion geben. Umso lauter diskutieren freilich die Katholiken in Deutschland über den Zölibat. Genauso wie über die Priesterweihe von Frauen oder die Segnung von homosexuellen Partnerschaften. Es sind Themen, die in Indien nicht auf der Agenda stehen. Auch deshalb durchlaufen die Priester erst eine Probephase, die sie auf die kirchliche Situation in Deutschland vorbereitet. Alois Moos sagt, welche Erfahrungen er dabei mit den indischen Priestern macht.
Die meisten Priester sind irritiert über diese Fragestellungen, aber sie sind in der Regel in der Gemeindeseelsorge und dort spielen Fragestellungen wie Zulassung von Frauen zum Priesteramt eher eine untergeordnete Rolle. Und zu den vielen, auch schlechten Erfahrungen gehören noch ganz andere Themen. Eine Reserviertheit, ein gewisser priesterlicher Stolz. Die Menschen sollen zu mir kommen, wenn sie was wollen. Auch diese Erfahrungen haben wir gemacht und Konsequenzen gezogen.
Soll heißen, wer nicht passt, muss wieder gehen. Auch im Erzbistum Bamberg gibt es eine Vorbereitungsphase für die Priester aus Indien. Erzbischof Ludwig Schick geht es aber gelassen an, wenn seine indischen Priester nichts mit den Themen anfangen können, die in Deutschland diskutiert werden.
Wir müssen in Deutschland auch sehen, dass die Themen da sind, auch in den Medien. Aber so im alltäglichen Leben spielen die oft doch nicht die Rolle. Und wenn jetzt indische Priester fest angestellt werden, sind die auch in einem Team. Also wir vermeiden, dass Priester allein sind, auch die Deutschen. Und wenn jetzt solche Fragen kommen, sollen die behandelt werden. Aber wenn es ein indischer Priester dann nicht kann, weil das fremd ist für ihn, wird das im Team besprochen und ein anderer übernimmt das.
Priester aus Indien in Deutschland, ein Beitrag von Simon Berninger. Wir sind am Ende unserer Informationen aus Religion und Gesellschaft. Redaktion hatte Christiane Florin, mein Name ist Susanne Fritz. Im Anschluss an die Nachrichten folgt Kontrovers. Da geht es bei meiner Kollegin Sandra Schulz um das umstrittene Urteil zur Arbeitszeiterfassung.